Ich habe mich ja wirklich länger nicht mit einer neuen Folge bei euch gemeldet und das war noch nicht mal meine Sommer- oder Ferienpause, sondern hatte damit zu tun, dass bei mir einfach jede Menge los war, beruflich und privat und ich einfach nicht dazu gekommen bin, neue Podcast-Folgen aufzunehmen. Aber heute ist es wieder soweit und heute habe ich dir wieder ein Thema mitgebracht, in dem ich mich mit einem psychischen Störungsbild auseinandersetze und natürlich dir dazu Informationen gebe oder Impulse, wie du als Angehörige oder Angehöriger eines Menschen mit diesem Störungsbild damit umgehen kannst. Und zwar geht es um Angststörungen. Also bleib dran, wenn das dein Thema ist. Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Maria Fahnemann mit dem Podcast Angehört und ich bin Kunsttherapeutin, kreative Traumatherapeutin mit eigener Praxis in Bergisch Gladbach. Und in diesem Podcast berichte ich regelmäßig über alle möglichen Themen, die Angehörige psychisch erkrankter Menschen berühren, hoffentlich Impulse geben und ein Stückchen weiterhelfen auf ihrem Weg in ihrem Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen. Und heute stelle ich dir einmal das Störungsbild der Angststörungen vor. Hättest du gedacht, dass Angststörungen die häufigste oder zu den häufigsten psychischen Erkrankungen gehört? Epidemiologische Studien, das sind Studien, die die Häufigkeit von Erkrankungen untersuchen. Also epidemiologische Studien des Robert-Koch-Instituts gehen davon aus, dass es bei Angststörungen eine 12-Monats-Prävalenz, was das heißt, erkläre ich gleich, von 15,3% über alle Menschen aus der Altersgruppe zwischen 18 und 79 Jahren handelt. 12-Monats-Prävalenz heißt, wie viele Erwachsene hatten im Zeitraum von 12 Monaten eine diagnostizierte Angststörung. Und das ist ganz schön viel. Was ist überhaupt eine Angststörung? Angststörungen sind ein ganzes Krankheitsspektrum. Es ist kein einheitliches Bild, sondern Angststörungen treten in unterschiedlichen Ausprägungen und Erscheinungsformen und Intensitäten auf. Die wichtigsten Formen sind, ich zähle das mal auf und gehe dann auf die einzelnen Formen ein. Also die wichtigsten Formen sind die Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie. Alle Begriffe erkläre ich gleich. Die generalisierte Angststörung, die soziale Angststörung und spezifische Phobien. So könnte man diesen Oberbegriff Angststörung schon mal aufteilen in unterschiedliche Arten dieser Erkrankung. Die Panikstörung, und ich hatte ja gerade gesagt, mit oder ohne Agoraphobie. Die Panikstörung, das hast du sicherlich schon mal gehört, Panikattacken erleiden die Menschen da. Und eine Panikattacke kann ganz plötzlich kommen, auch in völlig unbelasteten Situationen. Das heißt, Betroffene sitzen abends gemütlich auf dem Sofa, gucken ihre Lieblingsserie oder so und auf einmal überfällt sie eine Panikattacke. Zu erkennen sind Panikattacken an ganz starken körperlichen Reaktionen. Atemnot oder schnelles, schweres Atmen, Herzrasen, Zittern, ein Engegefühl in der Brust, Übelkeit. Und das alles sieht so ein bisschen aus und fühlt sich für die Betroffenen auch so an, als bekämen sie gerade einen akuten Herzinfarkt. Das heißt, da ist oft, gerade wenn das zum ersten Mal auftritt, wirklich eine reale Angst, gerade zu versterben. Deswegen rufen Betroffene bei Panikattacken sehr häufig einen Rettungswagen und dann wird körperlich aber gar nichts bei ihnen gefunden. Also eine Panikattacke kann einmal auftreten, die kann aber auch wiederholt auftreten, die kann in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen immer wieder kommen. Und in ungefähr 2/3 der Fälle geht das einher mit einer Agoraphobie. Und das ist die Angst, wenn man es richtig übersetzt, die Angst davor, große Plätze zu überqueren. Also die Angst vor großen Plätzen. Agora, das ist der Marktplatz im antiken Griechenland. Und das Gleiche gilt für sich in große Menschenmengen zu begeben, weite Reisen zu unternehmen oder einfach in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Wer vor diesen Situationen Angst hat, da spricht man auch von einer Agoraphobie. Allen gemein ist, dass das Orte sind oder Situationen, denen man nicht so ohne weiteres entkommen kann oder wo man nicht so ohne weiteres Zugang zu ärztlicher Hilfe beispielsweise hat. Panikattacken gehen in der Regel, also akute Panikattacken gehen in der Regel von alleine zurück, die meisten innerhalb von 30 Minuten. Und das ist schon mal wichtig für Betroffene, das zu wissen, weil das hilft, die Panikattacke selber ganz gut zu überstehen. Und was man generell tun sollte, wenn man unter Panikattacken leidet, da kommen wir später noch zu. Denn natürlich ist es je nach subjektivem Leidenserfahren eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Kommen wir zur generalisierten Angststörung. Das wesentliche Symptom der generalisierten Angststörung, das heißt der Angststörung, die sich so über alles legt, sind dauernde Sorgen oder Ängste und die können alles Mögliche, alle möglichen Lebensbereiche umfassen. Häufig ist es so, dass die Betroffenen sich Sorgen machen, nahe Angehörige, Freunde könnten plötzlich schwer erkranken oder sie selber könnten schwer erkranken und dann nicht mehr für ihre Familie sorgen können. Oder es könnten schlimme Unglücke passieren. Also so etwas, was man sagen könnte, so, ich sag mal, übertriebene Sorgen, Ängste, die sich eben auf alle möglichen Bereiche des Lebens beziehen können. Und diese Ängste treten meistens eben auch ohne konkreten Grund auf. Das kennzeichnet sie ja von, ich meine, wenn ein naher Bekannter von mir oder naher Verwandter von mir eine schlimme Diagnose bekommen hat, ist das ja völlig normal, dass ich mir Sorgen mache. Wenn ich aber grundlos ständig in dieser Sorge bin, jemand könnte mit Krebs diagnostiziert werden beispielsweise und mich das so verrückt macht und dass meine Gedankenwelt so einnimmt, dann liegen Symptome einer generalisierten Angststörung vor. Und auch körperliche Reaktionen, wie ich sie gerade schon bei der Panikattacke beschrieben habe, können auftreten. Ich mache mir übertriebene Sorgen und das bringt mein Herz zum Rasen. Ich bin ruhelos, ich schwitze, mein Mund wird trocken, auch hier Übelkeiten, Kloßgefühl im Hals und so weiter, Muskelverspannungen, die dann auch zu Rückenschmerzen führen können. Das sind alles so körperliche Anzeichen, die mit einer generalisierten Angststörung, also einem ständigen, sorgenvollen, gedanklichen sich beschäftigen mit irgendwelchen nahenden Katastrophen einhergehen. Nur nicht so anfallsartig wie in einer Panikstörung. Eine generalisierte Angststörung kann allerdings auch mit Panikattacken zwischendurch einhergehen. Also das kann durchaus miteinander auftreten. Kommen wir zur sozialen Angststörung. Die soziale Angststörung oder soziale Phobie, Phobie heißt Angst und kommt wie so manches in der Medizin aus dem Griechischen, ist so eine extreme Form von Schüchternheit. Menschen mit einer sozialen Phobie haben zum Beispiel Angst in Situationen, von denen sie fürchten, dass sie von ihren Mitmenschen kritisch betrachtet werden könnten. Also sie stellen sich vor, sie heben sich in einer Situation, sagen wir mal in einer Versammlung, durch eine Wortmeldung hervor und alle schauen sie an und in ihrer Vorstellung denken dann die anderen, was will der denn, was will die denn, was hat die denn schon zu sagen und so weiter. auch Schüler beispielsweise, die sich im Unterricht total zurücknehmen, weil sie Angst haben, wenn ich aufzeige, dann lachen andere über mich. Das ist auch eine Form der sozialen Phobie. Sie haben Angst vor Prüfungen. Das kann hingehen bis zu Angst davor, eine Behörde aufzusuchen oder eine Arztpraxis zu betreten, mit dem eigenen Chef, der Chefin zu sprechen oder sich in einem Konflikt gegenüber anderen durchsetzen zu müssen. Andere Formen der sozialen Phobie sind Angst davor, in der Öffentlichkeit zu essen, also zum Beispiel in einem Restaurant oder im Beisein anderer Menschen zu telefonieren, weil dann kriegen ja alle mit, was ich so sage. Fremde ansprechen, nach dem Weg fragen beispielsweise, ist auch etwas, was bei Menschen mit einer sozialen Phobie größte Befürchtungen auslöst. Eine soziale Phobie beginnt meistens schleichend schon in der Kindheit oder Jugend. Ich habe ja gerade das Beispiel Schule genannt. Und am schlimmsten sind diese sozialen Ängste zwischen dem 20. und dem 35. Lebensjahr und danach können sie sich bessern. Das hat möglicherweise etwas mit so einer allgemeinen Reifung zu tun, mit Lebenserfahrung, die ich bis dahin gemacht habe, zum Beispiel, dass wenn ich dann doch mal gezwungen bin, jemand Fremdes anzusprechen, mir dabei nichts Schlimmes passiert und so weiter. Also bei einer sozialen Phobie, die kann sich mit der Zeit von selber ein bisschen lösen. Und dann gibt es noch die spezifischen Phobien, also die Ängste, die sich so auf eine bestimmte Sache fokussieren. Und das sind so diese typischen Dinge, zum Beispiel Angst vor Tieren, vor ganz speziellen Tieren, vor Hunden, vor Katzen, vor Mäusen, Angst vor Insekten, Wespen, Spinnen, oder auch Höhenangst oder die Angst vor Spritzen oder kein Blut sehen zu können. Und bei den Betroffenen ist es häufig so, dass schon der Gedanke an die Begegnung mit einer Spinne beispielsweise Angst verursacht. Und das kann von so leichtem Unbehagen reichen bis wirklich zu panischer Angst. Und diese spezifischen Phobien, ich würde mal sagen, die haben ja ganz viele von uns, ohne dass sie unseren Alltag so ganz arg einschränken. Frauen sind übrigens von Phobien häufiger betroffen als Männer. Allen Angsterkrankungen gemeinsam ist, dass die Betroffenen versuchen, die angstauslösenden Situationen zu meiden. Das heißt, wer Angst hat, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, oder sich in Menschenmengen zu begeben, vermeidet diese Situationen nach Möglichkeit. Das kann aber dazu führen, dass Betroffene irgendwann ihr Zuhause kaum mehr verlassen können. Weil wenn ich ständig die Situationen vermeide, die mir schon in Gedanken Angst bereiten, dann verstärkt das die Ängste und legt sich auch auf andere Situationen. Und das kann eben dazu führen, dass ich mich immer mehr zurückziehe. Also beispielsweise Kinder mit einer sozialen Phobie, die sich im Unterricht nie zu Wort melden und sich also quasi damit vor der Unterrichtssituation verstecken, können daraus, wenn sie nicht eine Ermutigung in anderen Bereichen erfahren, also können daraus eine richtige Schulangst entwickeln und gar nicht mehr zur Schule gehen wollen. Vor allen Dingen, wenn noch andere Faktoren hinzukommen, wie dass sie wirklich gehänselt werden oder so. Wenn ich an einer spezifischen Phobie leide, dann vermeide ich ja auch die Begegnung mit Spinnen beispielsweise oder mit Hunden. Und je nach Angst oder Ausprägung der Angst, also Stärke der Angst, kann ich mein Vermeidungsverhalten bei einer spezifischen Phobie vielleicht noch am ehesten in den Alltag integrieren, ohne dass mich die Phobie selber wirklich einschränkt in meinem Leben. Ich kann da von mir selber berichten. Ich habe beispielsweise richtig Höhenangst. Und bis zu einem gewissen Grad konnte ich mir die abtrainieren. Ja, das kann man. Gerade die spezifischen Phobien kann man sich ganz gut abtrainieren. Dennoch vermeide ich es, auf hohe Leitern zu steigen oder Klettertouren im Gebirge zu unternehmen. Das schränkt aber meinen Alltag nicht weiter ein, weil ich muss nicht dauernd auf hohe Leitern klettern und im Gebirge kann ich mir Wanderwege aussuchen und ich kann ganz gut damit leben, eben keine Klettersteige zu gehen. Wer aber zum Beispiel eine ausgeprägte Hundeangst hat, der geht möglicherweise irgendwann gar nicht mehr in den Stadtpark oder in den Wald, weil ihm überall Hundegänger begegnen. Und Hunde sind nicht immer angeleint, Hunde sind auch nicht immer kreuzbrav. Und das kann das Leben dann schon eher einschränken, wenn ich nicht mehr spazieren gehe. Oder Menschen mit einer großen Angst vor Wespen trauen sich im Sommer oft kaum im Freien, im Biergarten ein Stück Kuchen zu essen oder ein Eis oder so. Und das kann dann schon sehr einschränkend sein. Und die Einschränkung des Alltags beziehungsweise der subjektive Leidensdruck, das sind wie bei allen psychischen Erkrankungen das Kriterium dafür, seine Ängste behandeln zu lassen oder eben damit zu leben. Siehe meine Höhenangst. Woher kommen eigentlich Angststörungen? Zu den Ursachen von Angsterkrankungen werden ganz unterschiedliche Theorien diskutiert. Sicher ist, dass Ängste an und für sich genommen etwas völlig Normales sind. Logisch, stell dir vor, du hättest vor nichts Angst. Du würdest dich ständig in Gefahr begeben. Man kann also sagen, Ängste, schon unsere Vorvorfahren, haben davon profitiert. Also Ängste zu haben, hat sogar einen evolutionären Vorteil. Stell dir vor, einer unserer Vorfahren hätte völlig angstfrei mal erkunden wollen, ob das, was da im Gebüsch raschelt, gefährlich ist oder ob man mit dieser süßen Großkatze, dem Säbelzahntiger, spielen oder kuscheln kann. Ich würde mal sagen, dieser Vorfahre wäre gar nicht unser Vorfahre geworden. Er hätte das nämlich nicht überlebt. Also Angst zu bekommen und als Folge davon wegzulaufen, sich in Sicherheit zu bringen, hat das Überleben gesichert. Deshalb sind Ängste im Prinzip tief in unsere DNA eingegraben. Und das kann man heute noch ganz gut oder ganz besonders gut an den spezifischen Phobien sehen. Zum Beispiel der Spinnenangst, der Angst vor Schlangen, vor Hunden oder anderen potenziell gefährlichen Tieren. Weil letztendlich, es gibt Giftschlangen, es gibt Hunde, die bissig sind. Und der Säbelzahntiger war ja auch nicht gerade ein Kuscheltier. Und die Höhenangst hat ja auch ihren Sinn. Denn von einer schmalen Bergkante kann man schließlich auch abstürzen und das kann tödlich enden. Die körperlichen Reaktionen, die ich gerade schon geschildert habe, die mit diversen Angsterkrankungen einhergehen, wie zum Beispiel Herzrasen, schneller Atem und so weiter, dienen im Prinzip dem Körper dazu, sich für die Flucht bereit zu machen, weil da brauche ich mehr Sauerstoff und da pumpt das Herz eben stärker, um diesen Sauerstoff in alle Muskeln zu transportieren. Also alles völlig sinnvoll. Wenn die Angst aber übersteigert ist, dann sprechen wir von einer Angsterkrankung und dann treten Ängste auf in Situationen, die eigentlich nicht gefährlich sind. Sich im Straßenverkehr ganz normal zu bewegen, klar, da gibt es potenzielle Gefahren. Grundsätzlich, wenn wir uns an die Regeln halten, kommen wir da aber eigentlich immer gut durch. In der Schule aufzuzeigen, auf einer Party mit anderen ins Gespräch zu kommen, das sind ja per se keine gefährlichen Situationen. Warum also lösen diese Situationen dennoch bei manchen Menschen große Ängste aus? Zum Teil scheint die Genetik für übersteigerte Ängste mitverantwortlich zu sein. Diese Theorie fußt auf der Beobachtung, dass Angsterkrankungen familiär gehäuft vorkommen. Wobei, da stelle ich mir die Frage, und das ist jetzt wirklich nur meine ganz persönliche Hypothese. Ich kann das nicht untermauern, ich habe da keine Belege zu, ich habe da auch nicht weiter recherchiert. Das ist nur der Gedanke, der mir dazu kommt. Das kann ja auch damit zusammenhängen, dass einer vom anderen die Ängste übernimmt. Also dass das wie ansteckend ist, in Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, das ist nur mein Gedanke dazu. Die neurobiologische Forschung allerdings hat herausgefunden, dass bei Menschen mit Angststörungen der Gehirnstoffwechsel aus dem Gleichgewicht geraten ist. Genauer gesagt ist das Gleichgewicht der Botenstoffe, also der Neurotransmitter, wie etwa Serotonin, Noradrenalin oder Gamma-Aminobuttersäure im Gehirn gestört. Und das führt dann eben zu einem Empfinden von übersteigerter Angst. Zu den psychischen Ursachen von Angststörungen gehören beispielsweise belastende Ereignisse in der eigenen Vergangenheit. Das können traumatische Erfahrungen gewesen sein, Vernachlässigung, Parentifizierung, das ist, wenn Kinder in der Familie eine Verantwortung übernehmen, für die sie eigentlich noch viel zu jung sind. Und all diese Erfahrungen können schwere Stressreaktionen auslösen, die sich dann eben manchmal erst Jahre später in Form von Angststörungen oder Panikattacken bemerkbar machen, weil in der belastenden Situation selber haben die Menschen dann funktioniert und hatten nicht die Gelegenheit, die Ängste, den Stress zu verarbeiten. In der Leibtherapie sprechen wir auch von Leibgedächtnis. Das bedeutet, unser Erleben ist in unserem Körper und in unserer Psyche wie gespeichert. Und wenn wir eben keine Chance haben, diese Stresserlebnisse richtig zu verarbeiten, zum Beispiel weil niemand da war, der das mit uns gehalten hat, der das mit uns verarbeitet hat, dann kann das eben langfristig zu den genannten Folgen in Form von Angststörungen führen. Wie können Angsterkrankungen behandelt werden? Die Behandlung von Angsterkrankungen erfolgt meistens in Form von Psychotherapie und manchmal gepaart mit medikamentöser Therapie. Und dabei kommen Antidepressiva zum Einsatz, da sie auch den Stoffwechsel der Botenstoffe, also den Neurotransmitterstoffwechsel im Gehirn, ähnlich regulieren, wie sie das bei Depressionen tun. In einer psychotherapeutischen Angstbehandlung geht es darum, die Ursachen für die Erkrankung zu identifizieren und eben nachträglich zu bearbeiten. Ziel ist es, dass die Betroffenen sich nicht mehr von ihren Ängsten überwältigen lassen und Stück für Stück zu mehr innerer Ruhe gelangen. Der Kern ist es immer zu lernen, sich seinen Ängsten schließlich zu stellen und ihnen nicht mehr auszuweichen. Denn das Vermeidungsverhalten, wie gesagt, kann die Angst verstärken und letztlich zu einer Angst vor der Angst führen. So, was bedeutet das jetzt alles für Angehörige? Wie immer, für Angehörige ist es wichtig und hilfreich, sich über die Erkrankung zu informieren. Und einen groben Überblick hast du ja jetzt gerade bekommen. Dann geht es darum, zu akzeptieren, dass die Angst- oder Panikerkrankungen Erkrankungen sind, die die Betroffenen eben nicht allein durch festen Willen überwinden können. Du kannst deinen erkrankten Angehörigen aber ermutigen, sich professionelle Hilfe zu suchen. Denn auch du kannst ja ihn oder sie nicht aus der Erkrankung rausholen. Zeige also Verständnis, aber auf die, in Anführungsstrichen, richtige Art und Weise. Was heißt das? Es ist nicht damit geholfen, dass du Verständnis zeigst, indem du das Vermeidungsverhalten unterstützt. Also beispielsweise die Person überall mit dem Auto hinbringst, weil die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu angstbelastet ist. Oder statt quer über den Marktplatz zu gehen, durch zig Seitenstraßen schlängelst, um die unangenehme Situation zu vermeiden. Oder dein Kind aus der Schule heraushältst, weil es sich nicht traut, im Unterricht mitzumachen und inzwischen Angst davor hat, überhaupt in die Schule zu gehen. Hier geht es um konstruktives Verständnis und das könnte so aussehen. Du könntest beispielsweise so etwas sagen wie: Es tut mir leid zu sehen, wie dich diese Situation stresst. Wie kann ich dich unterstützen, sie dennoch zu bestehen? Mache gleichzeitig klar, dass du nur in Alltagssituationen ein bisschen unterstützen kannst, dass grundsätzlich eine professionelle Behandlung der Erkrankung der Weg aus der Angst ist. Erkenne also unbedingt deine Grenzen und benenne diese auch. Spätestens wenn die erkrankte Person sich deutlich aus dem Alltag zurückgezogen hat, kaum noch das Haus verlässt, solltest du deine Beobachtungen benennen und sagen, dass du hier keine Hilfe mehr sein kannst und dass du dich nicht selbst auch komplett zurückziehen möchtest, sondern dass jetzt etwas anderes auf den Plan gerufen werden muss. Ich habe gerade gesagt, es ist nicht hilfreich, wenn du dein Kind zu Hause behältst und nicht zur Schule schickst, weil es Schulangst hat. Das ist zwar richtig, ich möchte hier nochmal so ein bisschen relativieren. Das kann in der Akutphase erstmal richtig sein, aber dann solltest du so schnell wie möglich professionelle Hilfe dazu holen. Schulsozialarbeiter, Schulpsychologie und so weiter und so weiter. Und genauso mit einem Erwachsenenangehörigen, den du vielleicht nicht mehr überall hinfahren willst, da ist der erste Weg zu sagen, ich kann und möchte dich nicht mehr überall mit dem Auto hinfahren, weil du Angst davor hast, Bus zu fahren. Hier müssen wir eine andere Form der Hilfe suchen. Also, dass das so miteinander einhergeht. Ja, das sind so die wesentlichen Dinge. Das heißt für dich, ich fasse nochmal zusammen, als Angehöriger anerkennen, Angsterkrankungen sind eine Erkrankung. Die kann der Betroffene nicht, weil er sich jetzt mal zusammenreißt, überwinden, sondern da ist professionelle Hilfe notwendig. Und das kannst du benennen. Du kannst ihn nicht aus der Erkrankung rausholen. Du solltest gleichzeitig das Vermeidungsverhalten nicht unterstützen, sondern sagen, dass du siehst, wie die Person leidet und dass du gerne dabei unterstützt, professionelle Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen und dich da als Begleitung anbietest. Ja, wenn du in einer netten und wertschätzenden Gruppe über deine Sorgen sprechen möchtest, dann komm doch in meine Online-Angehörigen-Gruppe. Alle 4 bis 6 Wochen treffen wir uns und tauschen uns zu einem von mir vorgeschlagenen Thema aus. Und immer geht es um die Selbstfürsorge für dich als angehörige Person. In der Gruppe erlebst du, dass du nicht alleine bist mit deinen Nöten. Du bekommst Impulse und ein offenes Ohr für deine Sorgen und Nöte. Das nächste Treffen ist am 27. August. Und wie du deine Teilnahme buchen kannst, das zeige ich dir oder verlinke ich dir in den Shownotes. Und ab Ende August geht der Podcast dann tatsächlich in eine Urlaubs-Sommerpause. Ende September geht's dann weiter. Aber höre in der Zeit doch einfach mal in die anderen Folgen rein. Es sind ja mittlerweile über 100 Folgen online. Und da findest du bestimmt die ein oder andere Folge, die du vielleicht noch nicht kanntest. Und jetzt wünsche ich dir wie immer alles Gute, viele gute Momente und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.